SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Der Djatlov-Pass befindet sich im Uralgebirge. Dort brachen 1959 9 junge Menschen zu einer mehrwöchigen Skiwanderung auf. Benannt ist dieser Pass nach dem Anführer der Gruppe, denn alle Teilnehmer starben unter ungeklärten Umständen. Dass keine Überlebenden gab, ist dieses Unglück bis heute Anlass zu unzähligen Spekulationen. Und auf eine Art auch Anlass für diese sehr spannende Serie. Das Djatlov-Massaker. Der Autor heißt Robert Weber und ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ja, Robert, wir sind Kollegen, deswegen sage ich mal du. Welche Spekulationen gibt es denn eigentlich so alles um dieses Djatlov-Unglück? So heißt es ja, glaube ich, auch.
Naja, es gibt insgesamt über 70 auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. Es kommen auch täglich neue hinzu. Also ich bin ja immer noch irgendwie mit dem Fall beschäftigt und jetzt sind wieder 2 neue hinzugekommen. Aber sag mal so, es gibt natürlich die ganz abwegigen Spekulationen, dass UFOs diese Gruppe entführt hätten, weil man hat in der Nacht oder um das Unglück herum, also sehr viele Leute unabhängig voneinander haben so Feuerbälle am Himmel gesehen. Und die gab es wohl tatsächlich. Also das Militär hat das gesagt, also ein Militärtrupp, die Suchmannschaft hat das gesehen, irgendwelche Dorfbewohner haben das gesehen. Dann gibt es die Yeti-Theorie, also da lebt halt so ein indigener Stamm, die Mansi. Und bei denen gibt es so ein Fabelwesen, der Geist der Berge, der Menk. Das ist ein Yeti, die angegriffen hat. Dann gibt es natürlich die offizielle Theorie, die Lawinentheorie. Also eine Lawine hätte das Zelt erwischt und sind dann panikartig aus dem Zelt raus. Also man muss sagen, die haben das Zelt aufgeschlitzt und sind in Unterwäsche mehr oder weniger raus bei 30 Grad minus und sind dann 2 Kilometer weggerannt, vor was auch immer. Und was das jetzt genau war, das weiß man eben immer noch nicht. Offiziell, wie gesagt, ist eine Lawine runtergegangen, das spricht sehr viel dagegen. Also zum Beispiel ist das Zelt nur in der Mitte eingedrückt und nicht weggerissen worden von so einer Lawine, dann, wenn die jetzt gemerkt hätten, okay, die Lawine ist jetzt weg oder ist zum Stillstand gekommen, warum sind sie nicht zum Zelt zurück? Nee, sie sind weitergerannt mit schwersten Verletzungen. Wo die ihnen jetzt zugefügt wurden, das kann man heute immer noch nicht erklären. Dann gibt's die Theorie, dass da so eine Geheimoperation vom KGB lief, die gestört haben und die mussten dann eben beseitigt werden. Dann gibt's die Theorie, dass da Raketentests gemacht wurden, deswegen diese Feuerbälle am Himmel. Und da irgendwie so eine Rakete aus Versehen explodiert ist und ein Teil runtergefallen ist.
Und dann ins Zelt wahrscheinlich eingeschlagen ist. So.
Na, ich fürchte, das hätte man dann gesehen oder man hätte irgendwelche Teile gefunden. Ne?
Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Spekulationen darüber. Auch da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Man merkt, es ist ein faszinierendes Thema und wie du es umgesetzt hast und auch was ist so faszinierend für die Macht. Unser Gast ist heute Robert Weber, dem Autor des Hörspiels Das Djatlov-Massaker, das Sie seit voriger Woche immer im Anschluss an unsere Sendung hören können und natürlich auch darüber hinaus in unserer Mediathek. Robert, wie bist du überhaupt auf diesen Stoff gestoßen?
Reiner Zufall. Also ich lese halt relativ viel Zeitungen, also bin unterbewusst auch immer so auf Themensuche und bin halt über einen Artikel über das Djatlov-Unglück gestolpert und das hat mich dann erstmal rein privat interessiert. Also ich habe dann sehr viel darüber gelesen, viele Dokus gesehen. Ja, und dann schließlich war ich mit Katrin Zipse, der Redakteurin, zusammen bei den Karlsruher Hörspieltagen, da haben wir den Kilroy vorgestellt und da fragt sie mich in der Pause, ob ich eine Idee für ein Hörspiel hätte, für eine Podcast-Serie.
Kilroy, muss man gerade sagen, ist eine groß angelegte Hörspielserie über einen Superschurken, ne?
Genau, auch vom SR und dann die 2. Staffel in Zusammenhang mit dem Schweizer Rundfunk gemacht worden. Und dann hat sie mich gefragt, hast du eben so eine Idee für eine Podcast-Serie, wir haben ein neues Format. Und dann habe ich ganz spontan eigentlich aus dem Bauch raus gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob das dich interessiert, ist ein Bergsteiger-Drama. Und dann war sie aber sofort Feuer und Flamme und wollte dann die Infos dazu haben. Und ich habe ihr das dann geschickt, ein Exposé verfasst und dann habe ich den Auftrag bekommen.
Ja. Ja, Bergsteiger-Drama, vielleicht erzählst du es nochmal etwas genauer, was da passiert ist oder bis wann man es, sage ich mal, gewiss weiß. Ne? Irgendwann weiß man es ja dann nicht mehr.
Naja, es gibt eine sehr gute Seite, wo zum Beispiel die ganzen Tagebuchaufzeichnungen der Gruppe online gestellt wurden, die Untersuchungsberichte, die Obduktionsberichte, die Ermittlungsakten und so weiter. Da findet man sozusagen alles und Fotos. Die sind halt aufgebrochen von irgendeinem Nest, also Holzfäller-Camp, irgendwie so eine Außenstelle von einem Gulag, und wollten 350 Kilometer eine Wanderung machen, also eine Bergwanderung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Waren auch alles erfahrene Bergsteiger und sehr jung, also alle Anfang 20. Und das ging aber auch mit Bergbesteigung. Also sie wollten nicht nur mit dem Ski da mit Langlauf machen, sondern sie wollten auch über zwei hohe Berge rauf. So, ich glaube, 1500 Meter oder sowas. Also jetzt nicht der Mount Everest, aber. Und am 1. Februar enden die Aufzeichnungen und sie sollten zwei Wochen später zurück sein und sie kamen halt nicht an. Dann wurden eben die Suchtrupps losgeschickt, auch Helikopter und alles, was man sich so vorstellen kann. Und die haben dann eben nur noch die Leichen gefunden und die waren halt relativ in schrecklichem Zustand, sag ich mal, also teilweise verstümmelt. Also was man immer so gerne zitiert, ist, dass eben zwei Leuten die Augen und die Zungen gefehlt haben. Andere hatten schwere Kopfverletzungen, multiple Rippenbrüche, Verbrennungen. An einigen Kleidungsstücken wurden radioaktive Verstrahlung festgestellt. Und dann wurde das ganz schnell gedeckelt. Also neue Information, die ich hatte, ist jetzt wohl, dass der Chef vom Staatsanwalt gesagt hat, du machst jetzt die Akte dicht, so nach 4 Wochen, und sagst, wir wollen darüber nichts mehr wissen.
Weil es schon so unklar und dubios, wenn nicht gar unheimlich war.
Ja, also ich meine, zum Beispiel radioaktive Verstrahlung, warum wurden die überhaupt daraufhin untersucht, ne? Also beim Bergsteiger, beim Lawinenunglück ist, glaube ich, eher unüblich, dass man sagt, jetzt lass uns die mal auf Radioaktivität untersuchen. Mhm. Na, und dann gab es keine äußeren Verletzungen. Also man könnte sich eben vorstellen, dass wenn so ein Tier kommt und denen die Weichteile rausfrisst, die Zungen und die Augen, dann wären ja irgendwelche Kratzer im Gesicht oder sowas. Ne? Dann, ja, und auch dann gab es auch bei diesen Schädelverletzungen merkwürdigerweise, hat man nicht wirklich festgestellt, dass da so, ja, Platzwunden gewesen wären. Einer wurde der Brustkorb eingedrückt, ohne äußere Verletzungen, die Rippenfrakturen auch.
Also das ist ja alles ganz schön gruselig bis schauderhaft, und ich muss sagen, auch beim Hören dann des Hörspiels braucht man zwischendurch starke Nerven. Was genau war denn so faszinierend für dich an diesem ganzen Themenkomplex, an diesem Djatlov? Ja, manche nennen es Unglück, manche nennen es Massaker.
Naja, zum einen natürlich, ich bezeichne das als Kriminalfall, obwohl es eben offiziell ein Unglücksfall ist, dass es ein ungelöster Kriminalfall ist mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Und dann gibt es eben auch sehr, sehr viele Verschwörungstheorien, hatten wir vorhin schon. Ich habe mich ja so ein bisschen auf faktenbasierte Hörspiele spezialisiert und habe auch so ein bisschen Faible für Verschwörungstheorien. Und für mich war das praktisch wie auf den Leib geschnitten, dieses Thema.
Was ist an Verschwörungstheorien so spannend oder auch so schön, damit zu arbeiten?
Naja, weil man irgendwie, sag mal, man weiß ja sowieso nur das, was man so vorgesetzt bekommt. Ich bin jetzt nicht so ein Verschwörungstheoretiker. Ich mache das praktisch aus Spaß an der Freude, ja. Also alternative Realitäten vielleicht.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, es ist in den späten 50er Jahren passiert. Damals gab es noch den Kalten Krieg. Meinst du, das hat eine Rolle gespielt, auch bei der, ja, der Weitererzählung dieses Unglücks, dieses Falls oder auch bei der medialen Deutung?
Naja, sagen wir mal so, direkt nachdem die Akte geschlossen wurde, also 4 Wochen nach dem Fund der Leichen, wurde das ganze Gebiet zum Sperrgebiet erklärt für 3 Jahre, und die Akten waren natürlich bis zum Fall der Sowjetunion unter Verschluss. Ne? Der KGB hat das sofort gedeckelt. Da denkt man, oder könnte man sich zumindest denken, dass der KGB da doch irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Es gibt da eine sehr interessante Theorie, dass er irgendwie der CIA auch noch mitgemischt hat. Also ja, was soll man dazu sagen? Je mehr man da einsteigt, desto irrer wird's eigentlich.
Man merkt also, du hast verschiedene Aspekte besonders spannend gefunden. Und du hast eine Person erfunden, nämlich den Sohn des Leiters, der sich 1989 aufmacht, also Reporter der Zeitung Pravda, um diese Ereignisse zu klären. Und dann landet er in der Psychiatrie und ja, verliert jegliches Zeitgefühl. Was bringt dieser Kniff? Du springst dann auch sehr oft in der Zeit.
Ja, also was ich halt eben ausprobieren wollte, formal rein, ist also auf ganz vielen Zeitebenen zu arbeiten. Und auf verschiedenen Realitätsebenen. Ich wollte halt mal völlig anderes machen, als was ich sonst gemacht habe. Also schon gar kein lineares Hörspiel erzählen. Er wird halt wahnsinnig aufgrund der vielen Ungereimtheiten, denen er da begegnet. Und er dreht ja dann auch völlig durch. Ich habe am Anfang gesagt, ich will so eine Mischung machen aus Apokalypse Now und Lost Highway. Und ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Also auch wenn ich die Reaktion der Hörer so mir anschaue in den Foren, die sind alle völlig durcheinander. Ja, und genau das wollte ich aber auch erreichen.
Also sagen, das krasseste Hörspiel, das du, oder das Schwierigste, das du bisher gemacht hast, oder das, was am schwierigsten zu hören ist?
Würde ich so sagen, ja, auf jeden Fall.
Sagt er da so trockenfränkisch. Robert Weber ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem, Autor der Hörspielserie Das Dyatlov-Massaker. Den letzten Teil davon hören Sie heute Abend. Robert, ich glaube, was dir da ganz wichtig war, das war auch dieses Spiel mit den Zeitebenen, richtig?
Ja, das war mir wichtig, das war auch praktisch unumgänglich. Ne? Ich hätte natürlich ganz linear erzählen können, was da 59 passiert ist. Das wäre aber für mich extrem langweilig gewesen. Das war eben auch die Idee, dass ich da so einen Reporter losschicke, den Sohn vom damaligen Expeditionsleiter 89, der dann 30 Jahre später immer noch in der Psychiatrie sitzt. Ich darf da, glaube ich, nicht zu viel verraten vom Schluss, aber der immer noch denkt, dass erst ein paar Tage vergangen sind. Und dieses wollte ich eben auch in einem Hörspiel transportieren. Dem Hörer sollte es eigentlich ähnlich gehen. Also, dass er manchmal nicht genau weiß, in welcher Zeit befinde ich mich jetzt eigentlich, obwohl das schon immer ganz klar angesagt wird, aber man kommt, glaube ich, trotzdem durcheinander. Und eben einige hatten damit Probleme gehabt und eben auch sowas Repetitives, ne? Also, dass manche Sachen sich eben wiederholen, aber in Variationen. Und dann habe ich ja noch die Ebene eingebaut von einem Filmregisseur, der da einen Film drüber drehen will. Und die Dreharbeiten spielen da ja auch noch eine
Rolle. Genau, und zwischendurch kommen dann auch so Kinotrailer, wo ich habe heute noch mal ein, zwei Folgen in einer langen Autofahrt angehört und habe gedacht, Moment, wo waren wir jetzt gleich schon wieder? Und dann, Parodie, sehr schön, ja. Also auch die Ebene ist drin, ja.
Ja, die verwischt sich natürlich auch, ne? Also die Filmebene und die Realität verwischt sich. Manche Leute schnallen das gar nicht. Die wissen dann nicht mehr, wo ist jetzt Film, wo hört er auf, wo fängt die Realität an, also innerhalb des Hörspiels. Und das war aber natürlich volle Absicht, ne? Also für einen Hörer, sage ich mal, dem verlangt es schon einiges ab. Und wie ein Hörspielkritiker meinte, in der Freunde der Sonne beim Heckenschneiden nebenbei hören, das könnt ihr knicken.
Ich fand es beim Autofahren auch gar nicht so ohne.
Ja.
Robert, du bist in Unterfranken geboren, in einer eher ländlichen Gegend, mittlere 60er Jahre, also aufgewachsen in den 70ern, zu einer Zeit, also als es drei Fernsehprogramme gab und kein Internet. Was waren Hörspiele so für dich in deiner Kindheit? Was haben dir die bedeutet?
Naja, also ich glaube, jedes Kind hört gerne Hörspiele, aber du darfst mich jetzt nicht fragen, was in den 70ern für Kinderhörspiele gelaufen sind.
Könnte schon Pumuckl gewesen sein. Nee, Pumuckl nicht, aber Huibu, das Schlossgespenst wahrscheinlich.
Ich habe, glaube ich, mehr gelesen. Mhm. So, also alle Märchen- und Sagenbücher, die drei Fragezeichen komplett durch. Heldensagen, sowas hat mich irgendwie als Kind total fasziniert. Mhm. Und Groschenromane.
Gute Mischung. Und wann, oder wie soll ich sagen, dieses Pulp-Element, ne? Das ist ja dann der Groschenroman, ne? Das etwas Reißerische. Damit spielst du ja dann auch.
Das kann durchaus sein, dass es daher rührt, weil ich habe die früher verschlungen. Wir hatten auch Freunde, also so ein Tauschkreis, weil man konnte sich die ja nicht leisten von seinem Taschengeld. Und dann hat jeder praktisch sich seinen Lieblingsgroschenroman als Serie gekauft und die wurden dann immer ausgetauscht untereinander. So, dass man die Kosten reduziert hat. Und der eine interessierte sich halt dafür, der andere dafür. Da bin ich über Western-Groschenromane bis hin zu Fantasy-Groschenromane gelangt, bis hin zu Perry Roden natürlich und so weiter. Und das spielt wahrscheinlich unterbewusst immer noch eine Rolle.
Und das Hörspiel als Radioform oder so, wann hast du das bewusst so das erste Mal mit so einem Aha-Effekt vielleicht auch wahrgenommen?
Ich bin ehrlich gesagt über einen Film drüber gestolpert, weil das Hörspiel an sich hat mich gar nicht so richtig interessiert. Aber ich habe einen Film über einen Hörspielmacher gesehen, Julia und ihre Liebhaber mit Peter Falk. Mhm. Peter Falk spielt so einen völlig durchgeknallten Hörspielautor, der gleichzeitig Regie führt in den 30ern. Und da hatten die eben alles live gemacht. Also nicht wie heute, sondern die haben eben live das im Studio dargestellt und es wurde gleichzeitig ausgestrahlt. Das Ding läuft auch auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und es war so witzig und ich hatte damals eine Lesebühne, die Surfpoeten, und dann dachte ich, okay, das will ich unbedingt auf die Bühne bringen.
Also warst du schon in Berlin?
Ich war schon in Berlin, genau. Und das war 97, 98 rum oder so. Dann habe ich einfach angefangen, mich bei dieser Lesebühne, die eigentlich immer so kurze Prosatexte in der Regel humoristisch vorlesen, mich darauf spezialisiert, Live-Hörspiele zu machen. Und die waren natürlich völlig abgedreht, völlig unprofessionell, weil jeder hat kurz vor Auftritt einen Text in die Hand gedrückt bekommen und jetzt mach mal du das, mach mal du das, mach mal du das. Keiner hat sich da wirklich vorher eingearbeitet. Das war alles am Abend selber und das war völlig anarchistisch. Und ja, so bin ich eigentlich zum Hörspiel gekommen und ich hatte dann eben auch dieses eine Hörspiel selber produziert, hinter jeder Ecke ein Heckenschütze vom Arbeitsamt. Damit habe ich so einen Preis gewonnen, den Plop Award.
Das war auch dein erstes, glaube ich, denn, ne, das dann auch veröffentlicht worden ist, ne, vor nicht ganz 20 Jahren, 2002.
Genau, das war die Initialzündung.
Skurriler Titel, hinter jeder Ecke ein Heckenschütze vom Arbeitsamt. Worum geht's?
Das kann ich dir jetzt echt nicht erklären, weil das ist auch wieder so eine Montage aus ganz verschiedenen Elementen, Situationen, die mir passiert sind. Es geht natürlich um Arbeitslosen, wenn man so will, um das ja einfach auszudrücken, der halt mit dem Leben überhaupt nicht klarkommt und aber ständig drangsalisiert wird. Und ich war damals auch arbeitslos, das war das Witzige. Und dann hatte ich eben diesen Preis gewonnen und dann kamen so ganz viele Anfragen von Sendern, die wollen das unbedingt senden. Und dann habe ich gesagt, okay, du wolltest dich schon länger mal, sag mal, nicht nur nebenberuflich schreiben, sondern hauptberuflich. Und wenn ich jetzt dann. Und damals gab es noch die schöne Sache der Ich-AG. Also man konnte ein halbes Jahr hat man weiterhin Arbeitslosengeld bekommen und konnte sich ausprobieren. Und ich dachte, wenn ich scheitere, bin ich nach einem halben Jahr genauso weit wie jetzt. Aber vielleicht klappt es ja. Und ich habe mich dann hauptsächlich mit Kurzhörspielen über Wasser gehalten, bis ich mich dann langsam so an eine längere Form herangetraut habe. Mhm. Es hat aber Jahre gedauert. 2005 war, glaube ich, mein erstes Langhörspiel.
Weißt du noch, was das war?
Ja, 36 dramatische Situationen im Leben des Georg Polti.
Georg Polti, da denke ich jetzt an Gerhard Polt. Wer ist Georg Polti?
Nee, Georges Polti ist, glaube ich, es gibt so ein Buch von jemandem, der mal alle dramatischen Situationen analysiert hat, die im Theater zuvor kommen, 18. bis 19. Jahrhundert. Also, und das fand ich total spannend zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Hörspiel, wo alle diese Situationen reingepackt werden, konsequent. So. Und aber natürlich ein roter Faden durchgeht. Ne? Und das ist eben auch sehr, sehr gut angekommen, ist auch, glaube ich, von allen deutschsprachigen Sendern dann ausgestrahlt worden. Und ja, und so ging es halt dann immer weiter. Ne? Und dann hatte ich natürlich ein Bein in der Tür, sag ich mal, das ist ja nicht mehr so einfach. Na, wenn du jetzt heute als No-Name irgendwo dein Manuskript an den Sender schickst, ist die Frage, ob das überhaupt lesen. Und ich hatte so nach und nach mir eben so eine Struktur aufgebaut und inzwischen bin ich halt so, dass ich halt zumindest mit drei Sendern oder so regelmäßig arbeite, wo ich auch nicht mehr so viel erklären muss, was ich da eigentlich mache. Die wissen schon, was ich mache. So.
Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast ist heute der preisgekrönte Hörspielmacher Robert Weber aus Berlin. Robert, du bist seit fast 20 Jahren im Geschäft. Das hast du auch gerade schon erzählt. Du bist im Grunde so ein Selfmade-Man, hast dich da richtig von selber, also im Grunde reingearbeitet in die Materie Hörspiel schreiben. Wie lange brauchst du für so ein Hörspiel? Das sind ja teilweise sehr lange Teile. Ne? Also jetzt zum Beispiel 9 Folgen beim aktuellen.
Naja, wenn man jetzt das aktuelle Hörspiel, das Diatlov-Massaker nimmt, da habe ich, denke ich mal, wann habe ich angefangen? Sommer 2018 und im Frühjahr 2020 war es fertig. Also sagen wir mal zwischen 1 und 2 Jahre.
Kann man davon leben, wenn man, sage ich mal, 2 Jahre für ein Hörspiel braucht und dann läuft das vielleicht in 2, 3 Sendern?
Es ist immer eine Zitterpartie. Ich hoffe natürlich immer, dass es wiederholt wird irgendwie und zum Teil wird es ja auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel für einen WDR, jetzt will die Konkurrenz nicht vielleicht, aber was mache, dann weiß ich schon.
Wir sind ja alle ein Senderverband.
Dann weiß ich schon, dass das auf jeden Fall einmal wiederholt wird und hatte eben auch so verschiedene Sendeplätze, wo ich schon wusste, das passt da sehr gut hin, das wird da wiederholt. Es lief eigentlich immer besser, je länger ich das machte. Also sagen wir mal so, die ersten Jahre habe ich natürlich von der Hand in den Mund gelebt. Keine Ahnung, so knapp über dem Existenzminimum mehr oder weniger. Ne? Das hat sehr lange gedauert, bis ich dann mal so ein bisschen, als ich das erste Mal dann auf einmal umsatzsteuerpflichtig wurde, bin ich total geschockt gewesen. Das war auch irgendwie 2015 oder so. Oder 2012, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und seitdem bin ich da nicht mehr rausgekommen. Ja, und die letzten Jahre lief es erstaunlich gut, natürlich, wegen den Aufträgen, zum Beispiel Kilroy, dass da eine zweite Staffel nachgeschoben werden sollte. Dann hatte ich ja so eine Zombie-Trilogie gemacht, die ständig wiederholt worden ist. Ja. Und Seit Corona hängt es natürlich ein bisschen, ne? Das muss man tatsächlich so sagen. Das betrifft mich zwar, wenn man sich so denkt, naja, der arbeitet halt von Rundfunk, die Rundfunkanstalten senden ja weiter ihre Hörspiele. Tatsächlich ist es aber so, dass eben zwei sehr lange Serien von mir, eben das Dyatlov-Massaker und Golgatha, auch ein Vierstünder ist das, die letztes Jahr laufen sollte, in diesem Jahr erst gemacht werden wegen Corona, weil sie die Schauspieler natürlich nicht ins Studio packen wollten. Ne?
Bist du eigentlich dabei, heißt, dann auch bei den Produktionen? Oder?
Nee, da habe ich überhaupt kein Interesse. Echt, ich will nicht? Davon nichts. Nee, ich will davon überhaupt nichts wissen. Ich will praktisch wie ein Kind das Weihnachtspaket auspacken und dann die fertige Produktion hören. Mein Job ist das Manuskript. Die anderen haben ihren Job,
der Regisseur. Also Regie möchtest du gar nicht selber machen?
Ich habe ab und zu mal selber gemacht, aber nur bei kleineren Projekten mit wenig Schauspielern und alles, was über 3-4 Schauspieler rausgeht, traue ich mir gar nicht zu. Da bin ich nicht kompetent dafür. Da kenne ich mich nicht gut genug aus, ne? Also der Regisseur oder die Regisseurin machen ihre Kunst, die Schauspieler machen ihre Kunst und ich mache halt meine. So sehe ich das so ein bisschen.
Mhm. Du hast, das hattest du mir erzählt, einen relativ langen Ausbildungsweg, warst über den zweiten Bildungsweg dann studiert und bist dann über Lesebühne und im Grunde ja, wirklich durch Zufall zu diesem Beruf Hörspielmacher gekommen. Das ist schon echt ein ganz schöner Lebensweg, oder?
Ja, ich bin da tatsächlich einfach reingerutscht. Das hätte auch was ganz anderes passieren können.
Aber das, was du da machst, macht schon glücklich, oder?
Ja, die Arbeit ist natürlich schon klasse. Also allein, dass man sich die Zeit frei einteilen kann, das ist toll. Oder dass man sowieso nur das macht. Also ich mache ja keine Auftragsarbeiten, sondern ich mache nur das, was mich interessiert. Ja. Und dass man sich mit Sachen beschäftigen kann, die einen eigentlich privat sowieso interessieren würden, damit auch noch dann Geld verdient. Das ist schon toll, also das gefällt mir total gut an dem Beruf. Ne?
Aber trotzdem, also jetzt nicht nur durch Corona, du hast es auch vorhin schon mal angedeutet, es wird aber trotzdem schwieriger, ne? Weil es nicht mehr gar so viele Sendeplätze gibt wie früher.
Na, es wird ja ständig eingestampft. Ne? Also Beispiel NDR, die haben ja früher auf NDR Info und NDR Kultur gesendet. NDR Info haben sie einfach den Sendeplatz dicht gemacht. So. Dann sind natürlich die ganzen Kurzhörspielstrecken weggefallen, was ich sehr gern gemacht habe. RBB beispielsweise rettet sich praktisch aus einer Finanzkrise, indem er jedes Hörspiel zweimal sendet, wodurch die Hälfte der Sendeplätze weg sind. Hm. Was vielleicht noch ein Geschäftsfeld, wenn ich das mal so trocken sagen sollte, wären diese kommerziellen Hörspielproduzenten hier, was gibt's denn da, FIO oder sowas? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. FIO oder Audible. Audible, ne? Dass man da vielleicht, da tun sich natürlich neue Geschäftsfelder auf, aber zu denen habe ich halt überhaupt keinen persönlichen Draht.
Und das ist bei dir schon wichtig, dass du persönliche Ansprechpartner hast. So funktioniert dein Geschäft quasi.
Genau, und ich muss auch mit den Redakteuren gut klarkommen. Also ich kann nicht mit jedem.
Bin ich ja froh, dass wir es jetzt 40 Minuten miteinander ausgehalten haben.
Ja, nee, also ich meine, aber wisst ihr, die Zusammenarbeit mit dem Redakteur oder der Redakteurin ist ja total wichtig für mich. Ich haue ja nicht so ein fertig perfektes Manuskript auf den Tisch, sondern da muss immer noch was dran gemacht werden. Und da brauchst du natürlich jemanden, der oben drauf guckt und kompetent ist und sich mit dem Stoff oder mit der Materie oder mit dem Format Hörspiel halt extrem gut auskennt. Und mit dem muss ich halt sehr viel reden, auch in persönlichen Treffen und so weiter. Und wenn das persönlich nicht funktioniert, ist es halt extrem schwierig und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ja.
Welche Stoffe hast du aktuell in der Schublade, wie man so schön floskelhaft sagt?
Im Prinzip denke ich gerade über ein Science-Fiction-Hörspiel nach. Das kann ich, glaube ich, sagen.
Tja, dann sind wir mal gespannt.
Alles Gute dabei. Also was völlig anderes, weil ich auch gerne das Genre wechsle und jetzt nicht immer nur auf Krimi oder Horror oder Komödie rumreite, das habe ich ja alles schon gemacht, ne? Oder Kriegshörspiel habe ich auch schon gemacht. Was ich noch nie gemacht habe, war ein Science-Fiction-Hörspiel. Und das will ich jetzt mal machen.
Da wären wir ja dann fast bei Orson Welles und seinem Krieg der Welten. Ne? Das war, glaube ich, auch ein Live-Hörspiel. Also da hast du auf jeden Fall eine schöne Vorlage. Oder ein schönes Vorbild.
Nee, ich habe keine Vorbilder in der Hinsicht. Das würde mich auch blockieren.
Ja, dann alles Gute bei weiteren Ideen.
Wünsche ich dir auch. Komm gut durch die Corona-Zeit, ne?
Unser Gast heute war Robert Webert. Herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, ich danke dir, Fabian.
Das war SWR2 Tandem. Redaktion hatte Elinor Krogmann. Am Mikrofon war Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.